aus der Löwengrube. Sie zeigen mir einfach, wie Gott groß ist. Wie groß Gott ist.
Ein Videomessage, also ein Applaus nach Rapperswil, Wetzikon, Winterthur, Frauenfeld und Bruck von Zürich aus dem Markt. Schön sind wir verbunden. Online-Church, Live-Church, alles Church. Mega. Das Thema heute heisst biblische Geschichten. Und ich möchte heute zum Anfang von der Bibel-Preaching mit einer Geschichte anfangen, die ich gelesen habe, und zwar der Kurt Geiler. Der war im Krieg im 1917, der linke Mann auf der Foti. Er war in Frankreich und hat jeden Abend die Gewohnheit gehabt, seine Bibel genommen, hat das als Kopfküsse genommen und hat sein Köpfchen auf die Bibel gelegt und wunderbar biblisch eingeschlafen. Und diese Schlafposition mit der Bibel hat ihm das Leben eines Tages gerettet, weil es ist eine Bombe reingeflogen und es hat ihn in einen Schockzustand reingebracht. Und als er verwacht ist, hat er gesehen, dass alle seine Kollegen sind gestorben. Er der Einzige, der überlebt hat. Und er wollte wissen, warum habe ich es überlebt? Und dann hat er seine Bibel entdeckt. Und das Bild ist ihm bewusst worden, dass ein Splitter von der Bombe in die Bibel reingerammt ist und draufgelegen ist, 4 cm. Und die Bibel hat ihm das Leben gerettet, dass er nicht gestorben ist. Finde ich eine mega krasse Geschichte, weil ich sage, das Wort von Gott lesen kann dich bewahren von ganz, ganz vielen Fehlern in deinem Leben. Die Bibel hat ganz verschiedene Arten von Büchern. Ich möchte das ganz kurz erklären. Es gibt Geschichtsbücher, man sagt, 2/3 der Bibel ist in einer Geschichtsform erklärt und auch erzählt. Es gibt Poesie. Tönt trocken. Das Hohelied der Hohelieder ist wie 50 Grades und das mit dem Schätzzeug da. Nur noch viel krasser. Es heißt zum Beispiel da drin, deine Brüste sind wie junge Zwillinge einer Gazelle. Und wenn du das liest, dann denkst du, Baby, Baby, wie krass ist denn das? Poesie in der Bibel, das ist krass geschrieben. Nächsten Sonntag ist das Thema. Prophetische Bücher, wo Gott Sachen voraussagt. Und auch Briefe, die Paulus schreibt an ganz, ganz verschiedene Arten von Kirchen. Bibel, so Geschichtsteile in der Bibel kann dein Leben massiv prägen. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen aus meinem eigenen Leben. Und zwar, in den letzten paar Monaten habe ich viele ICF-Locations einsegnen. Neue Büros, neue ICF-Locations, neue Bühnen, neue Kinos. Und du musst eins wissen, seit 19 Jahren sind wir immer auf der Suche nach unserem Gebäude eigentlich. Wir sind so eine Zigeunerkirche, wir gehen von Ort zu Ort, von Kino zu Kino, von Markt zu Markt. Und irgendwann hast du oben mal genug. Und sehr oft, wenn ich so die Gebäude anschaue, und ich möchte das euch ganz, ganz ehrlich sagen, dann klopft in mir ab und zu die Eifersucht an mein Herzchen. Ja. Ich vergleiche mich und denke, ja, aber also Gott, also wir hätten es mehr nötig und verdient haben wir es sowieso schon lange, oder? Und immer wenn das Eifersucht kommt in meinem Leben, gibt es eine Geschichte seit 19 Jahren, die mich begleitet. Und zwar eine Geschichte, wo Jesus erzählt hat. Und eines Tages sagt Jesus zum Petrus, hey Petrus, eine mega gute Botschaft für dich. Du wirst für mich sterben. Positiv? Sterben ist noch nie positiv gewesen. In dem Moment schaut der Petrus und sieht, der Johannes, das ist der Lieblingsjünger von Jesus. Und neben dem Johannes ist dann noch Jesus. Und ein mega grosses Käferfest und haben Spass und Fun. Und der Petrus weiss, juhui, ich werde sterben. Und der Petrus hat eine einfache theologische Frage, Johannes 21, Vers 21 bis 22. Petrus fragt ihn nun, Herr, was wird denn aus Johannes? Jesus erwiderte, was geht dich das ein Fürchten an? Das geht dich gar nicht an. Folge du mir noch. In dem Moment reibt der Petrus die Augen und sieht, Jesus ist am Essen mit dem Johannes noch viel schlimmer. Wenn immer Eifersucht bei mir anklöpft, wenn jemand ein besseres Gebäude hat, ein schöneres Büro, dann sagt Jesus mir, Leo, was geht dich die Geschichte von einer anderen Kirche überhaupt nicht an? Folg du mir noch mit deiner Geschichte. Ich weiss nicht, wie es dir im Leben geht. Manchmal hast du auch vergleichst mit jemandem, der ist mehr gesegnet von Gott, mehr gült von Gott, mehr autorisiert von Gott, mehr berufen von Gott, irgendwie ein bisschen von Gott, ein bisschen mehr pimpt als du. Und sehr oft kommt Eifersucht ins Herz rein. Dann such dir eine Geschichte aus der Bibel, die dir hilft, dass Eifersucht nicht dein Leben begleitet. Weil Eifersucht ist kein guter Ratgeber. Eifersucht kommt direkt aus der Hölle. Eifersucht macht dein Leben extrem kaputt. Ich möchte mit euch hineingehen in zwei Arten, wie man Geschichtsbücher in der Bibel kann lesen. Erstens, lass Geschichte ganz lebendig werden. Ich möchte gerade einsteigen mit dem verlorenen Sohn, um die Geschichte ganz lebendig zu machen. Es heisst, eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe ausbezahlt haben. Frage ist, ausbezahlt UBS, CS oder Raiffeisenbank? Dann sagt er, da teilte der Vater sein Vermögen unter ihnen auf. Wenn man so eine Geschichte liest in der Bibel, denkt man, das ist ein wunderbarer Satz. Erb überkommen ist heutzutage in der Schweiz gang und gäbe. Zum Beispiel willst du ein Haus bauen und der Vater gibt dir ein Vorerb oder ein Zwischenerb oder ein Untererb. Oder willst du ein Auto kaufen. Also das Vorerb ist in der Schweiz ganz, ganz normal. Also normal, nichts Spezielles. Also Steueroptimierung geht auch noch. Im Alten Testament ist die Frage, wenn du googlest oder im Bibellexikon nachlesen, was die Frage bedeutet. Die Frage bedeutet Folgendes. Vater, ich wünsche mir, du wirst jetzt sterben. Vater, ich wünsche mir, du wirst Radiesli von unten anschauen. Vater, ich wünsche mir, du gibst den Löffel ab. Und der Vater, auf so eine krasse Frage, teilt das Erbe auf. Allein eingangs, der erste Vers, zeigt das etwas über die Grösse von Gott. Gott ist nicht schockiert über unsere Fehler, Sünde oder unsere ganz rebellische Art und Weise, sondern der Bibeltext fängt an, Vater, ich wünsche mir, dass du endlich stirbst. Wo der verlorene Sohn zu den Säuen kommt, Säue ist im Alten Testament eigentlich der tiefste Ort, das unreinste, wo ein Jude überhaupt begegnen kann. So tief kannst du fallen in deinem Leben. Wo der Sohn zurückkommt zum Vater, ist der Vater, hat seinen Rock erhoben, hat seine nackten Beine gezeigt und ist seinem Sohn entgegengesprungen. Wenn man das so liest, denkt man, ja gut, der Vater gerne joggt, ist also so ein Jogger gewesen, so ein richtiger Racer-Typ. Das hat im Alten Testament bedeutet, kein Patriarch, kein Vater, kein Mann mit Rang und Würde ist in der Öffentlichkeit gesprungen. Geschweige denn der Rock gelupft bedeutet, ich mache mich so lächerlich vor allen Menschen. Ein Sohn, der mich gefragt hat, dass ich stirb, den Löffel abgebe, ich mache mich lächerlich für meinen Sohn, bei meiner ganzen Verwandtschaft, dass mein Sohn sieht, dass Gnade in meinem Leben ist grösser als sein Anstand und Respekt. Also wenn du googlest im Bibellexikon, können ein paar so Nuggets entgegen, die die ganze Geschichte plötzlich ganz, ganz neu bewertet. Wo Jesus am Kreuz hängt, ist genau das gleiche Bild. Plötzlich in Jesus, wenn du der Sohn von Gott bist, dann komm oben runter von dem Kreuz, dann beweist du uns, dass du der Sohn von Gott bist. Jesus hat sich verspotten lassen, hat sich auslachen lassen, anspucken lassen. Alles für dich und mich, wo es oft schamlos von Gott etwas wendet, ohne Respekt zu haben. Sofort zum Beispiel eine Geschichte. So wird die Geschichte ganz, ganz lebendig in der Bibel. Und zum Beispiel der Bartimäus. Er ist blind. Wenn du eingibst beim Google-Dings, Blindheit im Alten Testament, eine Krankheit, die viele Frauen und Männer kennen. Weil es ist nicht alles nicht rein gewesen, viele sind blind geworden. Der Bartimäus hat kein IV, kein AV, nichts. Jeden Tag weiss, es brauche ich ein Wunder. Eines Tages gehört der Bartimäus, dass Jesus kommt in die Stadt. Und er ruft, Jesus, Sohn Davids, heb Erbarmen mit mir. In dem Moment sagen die Leute, Bartimäus, Bartimäus, wer bist du schon? So blind. Wenn Jesus dich wirklich ernst nimmt, dann wird Jesus bei dir vorbeikommen. Mit anderen Worten einfach, komm oben runter. Hast du auch Leute in deinem Leben? Du hast einen Traum, eine Vision und die Leute sagen zu dir, pssst, komm oben neben, du wohnst in der Schweiz. Du bist nicht Besonderes und ich bin nicht Besonderes, wir sind neutrale Schweizer. Komm oben neben. Hast du jemals deiner Mutter erzählt, was für einen Traum du willst erfüllen? Und die Mami sagt, pssst, ich bin nicht, du bist nicht, meine ganze Verwandtschaft, wir sind nicht. Pssst. Kennst du das in deinem Leben? Echte geistliche Freunde machen dich grösser und Feinde machen dich kleiner. Ich möchte dir eine Frage stellen. Bist du ein Mensch, der deine Freunde grösser macht? Oder bist du ein Freund, der deine Freunde kleiner macht? Es gibt ein Bild, wo ich meinen Kindern immer so die Geschichte gelesen habe. Und vor dem Bild haben meine Kinder so Angst gehabt. Der Bartimäus sagt, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Psto, 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 psto. Es ist mir so egal, was Menschen denken. Jesus, ich bitte dich, jetzt komm bei mir vorbei. Liebe Freunde, der hat keine Menschenfurcht mehr gehabt. Menschenfurcht ist die grösste Blockade von Wunder in deinem Leben. Was denkt deine Mutter? Was denkt dein Vater? Was denkt deine Ex und deine Unterex und Zwischenex und Hinterex? Was denkt dein Lehrer? Was denkt dein Nachbar? Was denken die Menschen? Bartimäus hat eine Geschichte. Lass die Menschenfurcht nicht im Weg stehen, nur wenn Menschen sagen, wer bist du? Wie oft höre ich, jetzt will ich schnaufen, wie oft höre ich von Schweizer Christen, muss das betonen, sobald du der Schweiz ein bisschen gross träumst, bist du immer schnell stolz und arrogant. Immer. Und lass uns eine Kultur entwickeln, dass wir daran sagen, du bist zu mehr geboren. Du bist zu grössem geboren. Lass deine Menschenfurcht hinter dir, weil die Menschen werden eh reden über dich, was sie immer werden reden. Und der Bartimäus sagt, mir ist es so egal, mir platzt mein Kopf, was Menschen sagen, denken und träumen. Versetz dich in die Geschichte aus der Bibel und mach die Geschichte zu deiner Geschichte und sie wird plötzlich ganz, ganz krass lebendig. Die Frage ist an dich und an mich. Steht Menschenfurcht dir im Weg, was Menschen denken? Oder steht die Vision und Perspektive von Gott vor deinen Augen in deinem Leben? Der zweite Gedanke ist, versetz dich in den Text hinein. Du heisst, öffne mir die Augen, damit ich die Wunder erkenne, die in deinem Gesetz enthält. Zudem möchte ich euch etwas ganz kurz erklären. In der Bibel gibt es ja viele Geschichten drin. Die längste Geschichte in der Bibel ist die Geschichte von Josef. Das wird in 13 Kapitel oder 13 Seiten uns erklärt. Es hat ein Mann einen Roman geschrieben über den Josef. 4 Roman in 1800 Seiten. Ein Roman tut er alles erklären. Gestik, Gefühl, Geschmäcker. In einem Roman wirst du in ein Kino hineingenommen und du verstehst Gedanken, Gefühl, Mimik. Kennst du das? Und du musst nichts überlegen, es wird dir alles erklärt. Jemand nimmt einen Kaffee und der Kaffeebohnen schmeckt nach Brasilien. Und die Art und Weise, wie er die Tasse hebt, ist in so einem typischen Schweizer Stil. Und die Muskeln sind angespannt und die Haare sind gewaschen mit Nivea. Und das Deo rundherum ist auch noch erfrischend. Und im Hinterkopf ist eine Person, und schaut, wie du Kaffee trinkst. Es wird dir alles ins Detail beschrieben. In der Bibel heißt es einfach, Josef wurde nach Ägypten gebracht. Punkt. Mega detailliert. Was hat er gefühlt? Wie ist ihm ergangen? Hat er betet? Und wenn hat er betet, was hat er zu Gott gesagt? Wie hat er betet? Was für Wörter hat er gebraucht? Hat er die kleinen Wörter gebraucht oder hat er die weltlichen Wörter gebraucht? Es steht nichts drin, einfach Josef kann nach Ägypten, Punkt. Das heisst, wir müssen uns in den Text hineinversetzen, dass ein Text wirklich auch lebendig wird. Ich möchte mitnehmen ins erste Wunder von Jesus. Und zwar, stell dir vor, das erste Wunder von Jesus, er macht aus Wasser Wein. Und ich habe ein Bild von einem Freund bekommen, wo es heisst, keine gute Geschichte fängt an, durch dass jemand einen Salat gegessen hat. Es fängt an mit Wein. Und ich möchte dich mitnehmen in die Geschichte, hineinversetzt, was für ein Wunder Jesus verbracht hat.
Zwei Tage später wurde in dem Dorf Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Maria, die Mutter Jesu, war dort. Und auch Jesus hatte man mit seinen Jüngern eingeladen.
Stopp! Also das sind nicht viele Details. Meine Frage ist, warum ist Jesus eingeladen? Warum sind die Jünger eingeladen gewesen? Wieso Maria sind eingeladen gewesen? Die Frage ist, wie viele Leute sind dort gewesen? Wie hat das Restaurant ausgesehen? Was für Essen hat es gegeben? Was für Teller, Besteck, Tischordnung? Was, wer hat dich eingeteilt? Jesus, steht nicht drin. Und die Frage, ist ja, wie hat das Brutkleid ausgesehen? Was für eine Einladungskarte haben wir geschrieben mit vorne zwei Schwänen, wo die Köpfe sich bewegen. Rosen, hat es gelbe Rosen, schwarze Rosen, grüne rote Rosen, cremefarbige Rosen, oder sind es Tulpen gewesen, vergiss man nicht, Enzian oder Glöckliblumen. Und meine Frage ist, Jesus, was hast du denn erzählt? Mit wem hast du am meisten geredet? Mit einer Frau oder mit Frauen? Hast du Witz erzählt? Geschichten erzählt? All das wird uns nicht beschrieben, was ein Roman macht. Und du musst dich in die Geschichte hineinfühlen, durch was hat Jesus gedacht? Was ist ihm durch den Kopf durchgegangen?
Während des Festes ging der Wein aus. Maria sagte zu ihrem Sohn, es gibt kein Wein mehr, Jesus. Doch Jesus antwortete ihr, Mom, schreib mir bitte nicht vor, was ich zu tun habe. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da sagte Maria zu den Dienern, was immer er euch jetzt dann gerade befiehlt, das macht. Mom!
Stopp! Warum hat es zu wenig Wein in der Hochzeit? Hat jemand einen Planungsfehler gemacht? Hat Jesus viele Leute mitgenommen? Sind Leute gekommen, die nicht eingeladen worden sind? Meine erste Frage heisst nichts über. Und was für ein Wein? Ein italienischer? Ein Franzose? Ein Bordeaux? Ist das auch Französisch? Ein Schweizer Gülle? Nein, die sind auch gut, Tessiner. Steht nichts. Und hat sich Jesus genervt wegen der Mutter? Vielleicht hat Jesus gedacht, aber Mami, ich bin doch kein Teenager mehr. Wieso muss man alles vorschieben und dann in Front von einer Hochzeit, das ist mega peinlich. Mami, lass mich mal endlich los, ich bin nicht mehr dein kleine, wunderbare Teil, sondern ich bin jetzt erwachsen worden. Vielleicht hat Maria gedacht, aber Jesus, du hast keine Ahnung, du kannst nicht mal gerade schiffen. Und by the way, das wäre dein Moment, um ein Wunder zu vollbringen. Weil während 30 Jahren hat Maria gewusst, er ist der Sohn von Gott, er kann Wunder bewirken. Und Maria hat vielleicht gedacht, Jesus, das ist dein Moment, das ist deine Zeit, wie Königin Esther, steh auf. Keine Ahnung. All die Gefühle und Details wie im Roman, wird das nicht beschrieben, was Jesus gedacht hat. Oder was Maria gedacht hat. Was die Leute rundherum denken, wird das nicht beschrieben. Du musst dich, wenn du den Text lesest, hineinverfühlen, dass deine Geschichte für das lebendig wird.
In dem Haus gab es nun 6 steinerne Wasserkrüge. Man benutzte diese Wasserkrüge für Waschungen, die das jüdische Gesetz verlangt. Jeder einzelne von ihnen fasste 80 bis 120 Liter.
Stopp! Wie haben die Krüge ausgesehen? Sind so kleine Bonsai-Krüge, so eine Halb-Liter-Flasche, Ganz-Liter-Flasche, ein Krug? Die Bibel erwähnt ein Detail vom Krug. Kannst du den mal bringen, Jesus?
Sehr gerne, Pastor. Oh. Oh.
Wow. Das ist ein 120 Liter Krug, von denen 6 Stück aneinandergereiht. Und Jesus hat mit anderen Worten fast 800 Liter Wein verwandelt. 800 Liter Wein. Wenn 100 Gäste sind, ist 800 Liter viel. Jetzt kommt die theologische Frage. Sie möchte eine Frage stellen und die tut sich jetzt eigentlich vorpräsentieren. Aber Jesus, wenn es eine Person in der Hochzeit ist, wo ein Alkoholiker ist, dann tut man doch am Schwächsten verzichten und kein Wein machen. Auf diese Frage ist Jesus nicht eingegangen. Hat 800 Liter Wein gemacht, wo jedes Krügli, die Bonsai-Dings, total nicht mehr eine Rolle spielt.
Jesus forderte die Diener auf: Füllt diese Krüge mit Wasser. Ha, sie füllten diese Gefäße bis zum Rand. Dann ordnete Jesus an: Nun bringt dem Mann, der für das ganze Festmahl hier verantwortlich ist, eine Kostprobe davon. Ja? Dieser Mann probierte anschließend den Wein, der vorher noch Wasser gewesen war. Allerdings wusste er nicht, woher der Wein kam. Da wussten nur die Diener Bescheid. Was für ein Wein! Er rief den Bräutigam zu sich und warf ihm vor. Also jetzt von unter uns, jeder, wirklich jeder bietet doch zuerst den besten Wein an. Tja, und erst später, wenn alle Gäste schon betrunken sind, dann kommt der billigere Wein auf den Tisch, lieber Bräutigam. Aber du hast den besten Wein bis zum Schluss zurückgehalten. Ha, verrückt. Tja, liebe Leute, das erste Wunder, das geschah zu Kana.
Vielen Dank, Nico. Das allererste Wunder, das Jesus macht, ist, er wandelt Wasser in Wein. Das erste Wunder, nicht ein Blinden sehen, nicht ein Lahmen gehen, kann dem ausüben, aus Wasser Wein. Und die Frage, die du ihm stellen musst, ist, was sagt die Geschichte dir aus? Und die eine Mann hat gesagt vor 2 Wochen, für mich bedeutet das die Stelle, weil das Brutpaar oder wer auch immer hat einen Planungsfehler gemacht. Und Jesus ist es wichtig gewesen, einen Fehler zu verdecken. Ein guter Freund verdeckt Fehler. Ein schlechter Freund deckt Fehler auf, dass es alle sehen. Jesus ist es so wichtig gewesen, dass der Fehler niemand sieht. Ein anderer sagt vielleicht, für mich ist das ein krasses Bild, weil Wasser zu Wein ist ja nicht etwas so Entscheidendes im Leben. Dass Jesus die kleinen Details in deinem Leben sieht und an denen nicht vorbeigeht und Jesus kleine Sachen zu Wunder will umwandeln. Und meine Frage ist an dich und an mich, was für ein Detail in deinem Leben brauchst du ein Wunder von Jesus, dass er aus Wasser Wein verwandelt. Wenn du dich selber in die Stelle hineinversetzt, merkst du plötzlich, der Text wird lebendig, dass auch Jesus in deinem Leben kann, aus dem Unmöglichen kann das Mögliche bewirken. Ich möchte enden heute Abend mit 3 klassischen Fehleigenschaften, wie man den biblischen Text nicht auslegen sollte. Es gibt die Vergeistlichungsfalle, dass alles, was man liest, tut man vergeistlichen. Also jedes Detail, jedes Komma, jeder Punkt zum Beispiel. Warum sind 6 Krüge? Weil 6, die Zahl 6 hat die Bedeutung. Es könnten ja 7 oder 8 sein. Nein, genau 6 und 120 und all das hat eine Bedeutung. Ich möchte hier mitnehmen in eine krasse Geschichte von Petrus. Soll man zeigen, dass man Zahlen kann total übertreiben. Und zwar, der Petrus geht fischen, er fängt nichts. Jesus sagt, wir sind nicht auf die andere Seite und er fängt 153 Fische. Ich möchte das ganz kurz aufzeichnen. Auf dem iPad, er fischt 153 Fische. Warum 153 Fische? die hyperkrassen Theologen gesehen in dieser Zahl eine krasse Botschaft von Gott. Das möchte ich euch hochtheologisch etwas zeigen. Das habe ich alles gelernt in der theologischen Bibelschule. Das heisst nämlich 3 mal 3, Klammern, mal 10 plus 7 gibt 153. Wow. Ist geil, oder? Also, was bedeutet das? Zahl 3 steht in der Bibel für ganz sicher. Wenn zweimal eine Zahl vorkommt, sagt man, wenn du vor das Gericht gehst, müssen 2 Zeugen aussagen. Das heisst, 3 mal 3 heisst ganz sicher, 100 pro Ehrenwort. Klammern. 10 steht für Wunder. Die 10 Plagen, die 10 Aussetzungen, 10 steht für Wunder. Zahl 7 steht für gemäss der Bibel wird das passieren. Also, das heisst übersetzt, Petrus, 3 mal 3, Petrus, ganz sicher, 100%, 10, Gott wird Wunder in deinem Leben wirken, 7, gemäss dem Wort von Gott. Das ist deine Bestimmung. Ich klatsche niemand. Das habe ich gelernt, 4 Jahre und ich klatsche nicht. Heiter, Pfanner. Aber das ist ja die theologische Erklärung von dieser Zahl. Anders sagen, nein, 153 bedeutet, für jeden Fisch und rausgenommen bedeutet das eine Nation auf dem Planet Erde. Wenn du googlest, merkst du, es gibt mehr als 153 Nationen. Die einen sagen, nein, 153 bedeutet, es gibt genau alle 153 Fischsorten, alle Fische auf der Erde. Das Problem ist, es gibt mehr als 153 Sorten. Und man sagt, jeder Fisch steht repräsentativ für jede Art von Mensch auf dem Planet Erde gibt. Und man kann plötzlich die Zahlen biegen, rechnen, klammern, plus, minus geteilt. Und du denkst, wow, krass. Wenn man die Zahl 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11 plus 12 plus 13 plus 14 plus 15 plus 17 rechnet, gibt es auch 153. Habe ich alles gelernt. Und aus lauter Zahlen, Spielerei, aus lauter irgendwie so die ganz interessanten Zahlenkombinationen kann man sehr oft den Punkt in der Geschichte verpassen. Du kannst nicht jedes Detail rauspicken, als wäre es eine Botschaft, sondern Jesus macht oft den Poeten. Und Poeten ist Message und das links und rechts ist nur Beigemüse. Eine zweite Gefahr ist, dass man Nachahmungsfallen, dass man Sachen nachmachen tut. Zum Beispiel, Jesus läuft auf dem Wasser, weil es ja billiger als mit dem Boot fahren. Du musst eins mieten, laufen ist gratis. Er läuft auf dem Wasser. Wir haben ein paar Leute bei uns in der Kirche gehabt, in der Jugendarbeit, sie sind immer noch da. Und ich sagte, wenn Jesus das kann, kann ich das auch, weil Jesus wohnt in mir. Und je mehr Jesus in mir wohnt, desto mehr kann ich über das Wasser laufen. Ich bin gefastet, 1,5 Tage gefastet, also Hardcore-Fasten. Ja. Nichts gegessen, geglaubt und die Bibel gelesen, richtig, sind sie richtig mit Glauben reingegangen. Und dann hat der Erste hat seinen Fuß aufs Wasser gehabt, er, wo Jesus in sich wohnt, und ist gerade untergegangen. Nicht jede Geschichte in der Bibel kannst du auch zu deiner Geschichte machen. Geschichten sind oft neutral geschrieben, nicht gut, nicht schlecht, einfach eine Geschichte, die Jesus erzählt, nicht wertend eine Geschichte. Du kannst es nehmen und überlegen, was ist das Prinzip von Gott für dein Leben? Oder was will Geschichte über die Grösse von Gott aussagen? Und du kannst nicht alles eins zu eins immer übernehmen. Oft gibt es zum Beispiel Geschichte vom Hiob. Er verliert alles, er wird krank, alle verlassen ihn. Und am Schluss gibt Gott ihm doppelt so viel zurück wie am Anfang. Es gibt Leute, die sagen, wenn das beim Hiob Gott gemacht hat, wird Gott auch in meinem Leben alles doppelt zurückgeben. Das kann passieren, es kann nicht passieren, weil die Jünger von Jesus sind Jesus auch nachgefolgt und alle 12 sind als Märtyrer für Jesus gestorben und sind tot geblieben. Es gibt auch diese Geschichte und ich möchte einfach sagen, die Geschichte ist eine Motivation, wie gross der Gott im Himmel ist. Und die letzte Gefahr ist das, das ist die Selbstverliebtheitsfalle, dass du immer schaust, wo bin ich in dieser Geschichte von dem Wunder vom Wein? Steht mein Name Leo auch dort drin? Wo bin ich zu finden? Und der Punkt ist das, du musst nicht dich in der Geschichte finden, sondern Bibelgeschichten sind da, um Gott in der Geschichte zu finden. um Gottes Größe in der Geschichte zu finden, um Gottes Art in der Geschichte zu finden. Um die Geschichte vom verlorenen Sohn hat für mich eine Botschaft. Auch wenn du bewusst sündigst, jemand sogar den Tod wünschst, auch Gott abseist, Gott lügnest, Gott verspottest, auch wenn du gläubig bist, wenn du nicht verstehst, du kannst Gott tot sagen, tot lügen, anspucken. Wird Gott nie aufhören, seinen Rock zu lupfen, sich peinlich zu machen, auch vor dem Teufel, vor den Dämonen, sag ich mir gleich, was ihr denken. Ich bin ein Mensch, der Menschen liebt. Das ist eine Botschaft über die Größe von Gott. Die Gnade von Gott ist grösser, als du jemals denkst und kannst vorstellen. Ich möchte mit einer Frage heute enden. Die Geschichte der Vermehrung vom Wasser zu Wein gibt es ja theologisch verschiedene Auslegungen, was Jesus sagen will. Für mich, jetzt merkst du, wie die Bibel in dem Punkt lebendig ist, die Frage, in was für einem Detail in meinem Leben brauche ich Gott? Was für ein Detail in meinem Leben wünsche ich mir, dass Gott nicht vorbeigeht? Was für ein Detail brauche ich das Wunder von Gott mehr als genug, sondern überflüssend? Mehr als ich trinken kann, mehr als ich verdient habe, mehr als ich mir im Leben jemals vorstellen konnte. In was für ein Detail möchtest du Gott ganz, ganz konkret erleben? Ich möchte heute beten mit allen Locations, auch mit den Leuten in Zürich, auch mit mir, auch mit der Online-Church. In was für ein Detail brauchst du das Wunder von Jesus? Ich werde das Gebet beten. In der Mitte werde ich eine Pause machen, damit du deine eigenen Worte kannst formulieren, wo du das Wunder von Jesus brauchst. Und ich glaube an die Kraft vom Gebet, wo du ganz konkret kannst formulieren, wo du das Wunder brauchst. Ich möchte dich einladen, den Kopf zu neigen in Zürich in anderen Locations für einen ganz kurzen Augenblick. Jesus, ich danke dir für die Bibel, für das Wort von Gott. Das ist wie ein Kompass in meinem Leben. Eine Richtschnur. Ein Fundament. Eine Motivationsspritze für jeden Tag. Jesus, du siehst den Bereich in meinem Leben, wo tot ist, wo etwas ausgegangen ist. Ich bitte dich, Jesus, dass du heute Abend ein Vermehrungswunder in mir bewirkst. Ich möchte dich jetzt bitten, dass du mit deinen eigenen Worten formulierst, in was für einem Bereich brauchst du das Wunder von Jesus? Formulier das mit deinen Worten.